Der digitale Euro steht in den Startlöchern und heute werden wir ganz genau veröffentlichen, welche Probleme dadurch auf uns Bürger alle zukommen. Ich habe Dominik Kettner zu Gast, wie ihr sehen könnt. Er hat nämlich jetzt ganz frisch ein Buch über den digitalen Euro geschrieben, welches ihr jetzt vorbestellen könnt. Und wir werden auf die zahlreichen Probleme und Gefahren eingehen, wie es scheibchenweise jetzt gemacht wird. Hallo Dominik, ich grüße dich.
Danke für die Einladung, Olli, und schön, dass wir heute mal über dieses wichtige Thema sprechen. Du hast gerade vorher gesagt, das Thema hängt vielen schon zum Hals raus. Wann kommt da denn jetzt eigentlich der digitale Euro? Ich glaube, es wird Zeit, auch nochmal genau zu durchleuchten. Was kann er? Wie wird er kommen? Aus welchen Richtungen kommen die Angriffe? Und wie schützen wir uns alle? Ja? Ich denke, das sollte das Ziel dieses Gesprächs sein. Und darüber habe ich natürlich auch in meinem Buch einige spannende Einblicke gegeben. Ich habe es versucht, so zu verpacken, dass es für ein Kind, für einen Erwachsenen, aber auch für einen Rentner, der gar nichts von Technik mehr verstehen will, lesbar ist. Und ich glaube, das ist mir sehr gut gelungen. Ich freue mich schon drauf, wie die Reaktionen der Menschen sein werden.
Ja, dein Buch ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe es ja selber auch hier vorliegen und schon ein bisschen gelesen. Wie würdest du jemanden, der das Buch jetzt nicht kennt, ich sag mal so in 3-4 Sätzen eine kurze Zusammenfassung dessen geben? Weil du hast ja jetzt auch angesprochen, dass du auch Hinweise dafür gibst, wie man sich davor schützen kann. Das ist ja auch sehr wichtig, wie ich finde.
Absolut. Also mir war wichtig, dass man das Ganze auf eine einfache Art und Weise erklärt bekommt, mit Beispielen. Weil ich bin jemand, ich saß im Schulunterricht und ich war zwar kein schlechter Schüler, mir ist alles etwa zugeflogen, weil ich die Sachen autodidaktisch aufnehme. Also ich höre mir was an und dann kann ich mir das merken. Aber es gibt eben viele Menschen, die brauchen es auch beispielhaft. Und ich bin eben auch so, dass ich, wenn ich irgendwas verstehen will, sei es von einem Steuerberater oder von einem Anwalt, dann möchte ich, dass er es mir an einem Beispiel erklärt. Und was mir mit dem Buch, glaube ich, gut gelungen ist, dass ich das Ganze auch anhand von Geschichten verpackt habe, die im echten Leben auftreten können. Zuerst war es so, dass ich mit meinem Sohnemann in einem Spielwarengeschäft war und die Dame wollte tatsächlich kein Bargeld annehmen, weil sie gesagt haben, nur noch Kartenzahlung. Und wir hatten dort ein Boot bestellt für den Urlaub, das wir mitnehmen wollten, so ein kleines Spielboot. Und mein Sohn war natürlich tierisch enttäuscht, wie ich jetzt einfach gehen kann, ohne dass wir sein Boot, auf das er sich seit Wochen schon gefreut hat, mitnehmen. Und da habe ich ihm erklärt, dass wir nicht unterstützen, was da läuft. Und für ihn war das natürlich überhaupt nicht greifbar. Aber wenn du dann mit deinem Kind im Auto sitzt und auf der Rückbank immer wieder Fragen von einem Sechsjährigen kommen, dann kommst du recht schnell in so eine Erklärungsnot. Und das war der ausschlaggebende Punkt, mich mal hinzusetzen und mir auf die entscheidenden Fragen unseres heutigen Geldsystems und warum der Umbruch eine Gefahr ist. Ich habe es ja bewusst die größte Enteignung der Geschichte genannt. Das ist ja schon ein Superlativ, das ich jetzt nicht aus Marketing-Sicht wähle, sondern für mich geht es hier wirklich um unsere Freiheit. Es geht vor allem auch um die Ersparnisse der meisten Menschen und es geht auch um unsere Zukunft, um unsere Kinder. Und das steht auf dem Spiel mit dem digitalen Euro, der ja schon ab Oktober 2025, sollten Sie die Gesetze tatsächlich durchbekommen, ich gehe davon aus, eingeführt wird und dann, wie ich es vorhin erklärt habe, wie der Frosch im kochenden Wasser eben immer weiter die Temperatur hochgedreht wird, bis wir irgendwann merken, Mist, uns kocht der Hintern. Aber lass uns vielleicht ganz konkret nochmal auf das Buch zu sprechen kommen, was an Inhalten drin ist. Ich habe die einzelnen Gesetzesparagraphen herausgearbeitet mit Erklärungen. Also das heißt, wenn du jetzt verstehen willst, was bedeutet eigentlich Artikel 24 bedingte Zahlungsvorgänge in Euro, dann heißt es im Endeffekt nichts anderes, dass man deine Geldabsendungen, also deine Transaktionen, die du jemandem anderen schickst, einschränken kann und dass man zum Beispiel sagen kann, du kannst nicht an eine gewisse Personengruppe oder auch nicht im selben Umfang, wie du es dir wünschst, überweisen. Sowas ist in Artikel 24 geregelt. Dort heißt es, um sicherzustellen, dass Zahlungsdienstleister und Nutzer des digitalen Euro bedingte Zahlungsvorgänge in digitalen Euro nutzen können, kann die Europäische Zentralbank gemäß Artikel 5 Absatz 2, keine Sorge, ich werde euch jetzt nicht alle Paragraphen vortragen, detaillierte Maßnahmen, Vorschriften und Standards erlassen, die Zahlungsdienstleister anwenden können, und jetzt kommt's, um interoperable bedingte Zahlungsvorgänge in digitalen Euro zu gewährleisten, die Funktionen in der Abwicklungsstruktur für den digitalen Euro bereitstellen, die für die Ausführung bedingter Zahlungsvorgänge in digitalen Euro einschließlich der Rückstellung von Geldbeträgen erforderlich sind. Oh, jetzt fragst du dich, was wollen die mir damit eigentlich sagen? Und genau darum geht's, deshalb genau darum geht's. Das habe ich versucht eben schön hervorzuheben mit jedem einzelnen Beispiel. Wir sollten heute mal in diese Beispiele eintauchen, vor allem die, die die Menschen am meisten treffen. Und was mir ganz wichtig dabei war, auch Lösungen zu liefern. Jetzt werden vielleicht viele sagen, ach, der kommt bestimmt nur mit Gold um die Ecke. Nein, ich habe ganz bewusst Wert drauf gelegt, dass wir das ganzheitlich betrachten. Also, dass wir uns auch Krypto, dass wir uns auch Auslandsimmobilien, verschiedenste Bankkonten, Holdingkonzepte und so weiter anschauen. Darüber spreche ich dann. Und ich denke, jeder, der das gelesen hat, der weiß, wenn das auf mich zukommt, in dieser Form, wie es hier beschrieben ist, dann bin ich bestmöglich vorbereitet. Und um nichts anderes geht's mir. Viele Dinge davon kann man kostenlos vornehmen. Aber lass uns vielleicht einfach mal einsteigen. Du hast ja schon mal ein bisschen durchgeblättert, was dich daran interessiert und was deine Community interessieren könnte. Dann können wir sicher auch ein paar schöne Beispiele raushauen.
Genau, also du hast ja gerade am Anfang der Einleitung ein gutes Beispiel dafür genannt, das Beispiel mit deinem Sohn, dass du nicht mehr bar bezahlen konntest. Und diesen Trend sehen wir ja in verschiedenen Geschäften. Offiziell ist Bargeld ja ein anerkanntes und ein verpflichtendes Zahlungsmittel, was angeboten werden muss. Kurioserweise wird es aber nicht mehr flächendeckend komplett überall angeboten. Manche kleinere Geschäfte gehen ja hin. Da gab es ja auch die große Computerkette für Apple, waren die ja aktiv. Ich komme gerade, Gravis war es. Die haben ja auch eine Zeit lang, wenn ich es richtig im Kopf habe, kein Bargeld mehr angenommen. Und sind ja schlussendlich nachher auch insolvent gegangen, soweit ich das im Kopf habe. Wir sehen ja, dass offensichtlich sich einige Leute dagegen wehren. Weil die Situation vor 2 Jahren war es ja, als zahlreiche Zahlungsterminal deutschlandweit in den verschiedenen Supermärkten alles drum und dran ausgefallen sind. Die Leute waren darauf angewiesen, zur Bank zu gehen und Bargeld zu holen. Dann kommt die Situation, viele Bargeldautomaten gibt es ja nicht mehr. Die werden ja auch schon seit Jahren sukzessive weiter abgeschafft. Und jetzt komme ich zu dem Punkt des digitalen Euros. Der wiederum soll ja ebenfalls auch als Offline-Zahlungsmittel gelten. Das heißt, du hast es zwar auf der App, aber ich bin ja gelernter Fachinformatiker, wie du weißt. Das kann man ja auch einfach darstellen, dass du auf der Offline-Variante dann dein Vermögen quasi sichtbar hast und darüber den Zahlungsvorgang macht. Sobald du aktuell wieder im Internet verbunden bist, zack, direkt wird das Ganze auf deinem Konto digital aktualisiert. Also das heißt, du kannst jetzt nicht einfach hingehen und überziehst das, nur weil du offline bist oder ähnliches. Also wir sehen ja, dass da ganz, ganz große Gefahren vorhanden sind. Bitte?
Nein, ich wollte nur sagen, du kannst dir das ganz einfach auch wieder beispielhaft vorstellen. Jeder, der ein Smartphone hat, ein iPhone, der hat so eine Wallet. Und da sind verschiedene Bankkarten drauf, wenn man die angelegt hat. Das gleiche gibt's beim Android-Phone. In Zukunft wirst du da einfach eine weitere Karte haben, das ist dann deine digitale Euro-Karte. Und damit hast du, auch wenn kein Internet vorhanden ist, deine Zahlungsfunktion. Also damit hat man ein Substitut zum Bargeld. Man braucht Bargeld nicht mehr, weil man es ja immer in der Tasche dabei hat. Es sei denn, du hast da dein Smartphone vergessen, aber das hast du ja sowieso nie vergessen. Und wichtig ist, dass es eine, also dass der digitale Euro hat im Gesetzesentwurf Artikel 7 den Status als gesetzliches Zahlungsmittel. Also der Status dieses digitalen Euro als gesetzliches Zahlungsmittel beinhaltet die Verpflichtung zur Annahme des digitalen Euro. Genau. Und also es wird keine freiwillige Option mehr sein, sondern du musst ihn als Gewerbetreibender, als Einzelhändler annehmen und entsprechend dann auch in deinem Laden anbieten. Und das ist für mich das, warum ich so alarmiert bin, weil ich ja sehe, wie die Bargeldnutzung weiter zurückschreitet und zeitgleich da Alternativen aufkommen, die komplett durchleuchtbar und kontrollierbar sind, also eben nicht mehr transparent. Das wollte ich nur einschieben jetzt gerade in deinen Komplex.
Ja, absolut berechtigt. Danke für den Hinweis. Grundsätzlich muss man sich ja Gedanken darüber machen. Oder anders, du hast ja am Anfang des Videos auch gesagt, weil wir hatten ja im Vorgespräch darüber gesprochen und ich sagte ja, der muss ja jetzt endlich mal kommen. Also jetzt nicht, dass ich den will, sondern wir reden ja jetzt seit mehreren Jahren darüber. Wie sieht denn jetzt der konkrete Plan aktuell aus? Also wir wissen ja, Oktober 2025 geistert rum. Aber was heißt Oktober genau? Was wird im Oktober passieren?
Ja, also Christine Lagarde saß ja bei Frau Maischberger in der Sendung und hat Werbung für ihren digitalen Euro gemacht. Also wenn man schon Werbung für Geld machen muss, ja, du weißt, die österreichische Schule und die Libertären haben eigentlich immer die Denkweise, dass es einen Währungswettbewerb geben muss und die bessere Währung setzt sich durch. Wenn also eine Währung noch nicht mal auf eine Nachfrage stößt, sondern wirklich beworben werden muss, kannst du davon ausgehen, dass hier immer ein Haken dran ist. Wie ist die Timeline? Also derzeit sieht es so aus, als würde die EU den Gesetzesentwurf im letzten Stand absegnen. Es wird hier jetzt in den nächsten Wochen bekannt gegeben, wann es zu diesen Entscheidungen kommt. Das heißt, all das soll jetzt noch zwischen Mitte September und Mitte Oktober laufen. Und natürlich wird nicht über Nacht der digitale Euro aus der Schublade gezogen und wir leben in einer digitalisierten Welt. Dazu braucht es mehrere Puzzlestücke. Wenn der digitale Euro also per Gesetz eingeführt ist und dann aber auch mit all seinen Verpflichtungen kommt, braucht es mehrere Baustellen, um ihn überhaupt erstmal zu aktivieren, sage ich. Ja? Also du hast zwar schon mal den Schlüssel, aber du hast noch nicht das Schlüsselloch. Und dann brauchst du natürlich auch noch die Tür zum passenden Schlüsselloch, die dann aufgeht. Und das erkläre ich immer schön an 3 verschiedenen Puzzleteilen. Wir haben den digitalen Euro, wir haben die digitale ID und wir haben die AMLA. Und diese 3 Puzzleteile ineinander sind für mich das perfekte Kontrollinstrument. Warum? Unser neuer Digitalminister Carsten Wildberger, über den du ja auch schon das eine oder andere Mal berichtet hast, hat ja den großen Plan, die digitale ID ab 2026 zu bringen. Bis Ende der Dekade wird sie dann auch verpflichtend für jeden EU- und deutschen Bürger sein. Das heißt, wir alle werden unsere Ausweisdaten, unsere Führerscheindaten, unsere Gesundheitsdaten, also unsere Krankenakten, vielleicht auch unsere polizeilichen Führungszeugnisse und auch unsere Spuren, die wir im Internet irgendwann hinterlassen, wenn man dann das Internet an einen Zugang über die digitale ID koppelt. All das wird vereinbar sein in einer digitalen sage ich jetzt mal, Datenbank, die jeden Bürger durchleuchtbar macht. Verbinden wir das, und das ist ja das Entscheidende, was auch gerade erklärt wurde. Ich kann es mal ganz kurz raussuchen. Ich habe mir bewusst auch das Dokument zum Digitalen auch aufgemacht. Das ist sozusagen die Verknüpfbarkeit, die Interoperabilität, Entschuldigung, schweres Wort. Das heißt, dass der digitale Euro sich mit der digitalen ID verknüpfen lässt. Das ist bereits im Gesetzesentwurf geklärt. Und genau wenn diese Interoperabilität kommt, das heißt, wenn die digitale ID, also die EU-ID, mit dem digitalen Euro verknüpft wird, was eben auch im Gesetzesentwurf definiert ist, haben wir die perfekte Kontrollmöglichkeit. Dann stell dir jetzt einfach mal vor, du möchtest in den Flieger steigen, aber dein digitaler Euro hat aufgrund deines sozialen Verhaltens derzeit nicht die volle Verfügbarkeit, oder es sind zum Beispiel CO2-Budgets an deinen digitalen Euro gekoppelt oder eben auch Funktionen, dass dein Geld bis zu einem gewissen Datum aufgebraucht werden muss, dann haben wir durch diese Verbindung dieser beiden Funktionen ein Problem. Und jetzt braucht man natürlich noch eine Behörde, die das Ganze überwacht, oder zumindest eine Instanz, die das Ganze überwacht. Und hierfür wurde in Frankfurt die sogenannte AMLA, das ist die Anti-Money Laundering Authority, errichtet, die alle Zahlungsströme durchleuchtet. Und das ist das, was für mich das digitale Eurosystem, und ich rede nicht nur vom digitalen Euro, ich rede vom gesamten digitalen Zentralbankgeld rund um den Globus, so gefährlich macht. Denn daran arbeitet nicht nur die Europäische Zentralbank, daran arbeiten nahezu alle Zentralbanken rund um den Globus. Und es wird auch kein flächendeckendes Netzwerk an Staaten geben, das sich aus diesem System heraushält. Eben deswegen, weil die Zentralbank der Zentralbanken, diese Zentralbank sorgt eben momentan dafür, die BITS, die Bank of International Settlement ist das, die sorgt eben dafür, dass sich diese Zentralbanken untereinander organisieren. Das heißt, es ist eine globale Sache, es ist keine Sache, die nur in Deutschland kommt. Wer jetzt also sagt, ich nehme einfach nur mein Geld aus dem Euro raus und habe das Problem gelöst, der liegt falsch. Und genau deswegen halte ich es für umso wichtiger, auch Lösungen zu schaffen, die wirklich für jeden funktionsfähig sind.
Die AMLA, wurde die unter der Ampelzeit gegründet, gestartet, oder war die eigentlich schon vorher geplant, unter Merkel noch, oder?
Die Planung war ursprünglich eine EU-Planung, das ist eine EU-Behörde. Ja. Mhm. Die AMLA ist also keine Bundesbehörde, aber die AMLA ist ab 15. Juli 2025 eingeführt worden. Die Planungsphase begann meines Wissens bereits zu der Zeit, als ein Norbert Hering zum ersten Mal über das sogenannte Vermögensregister berichtet hat. Da ging es dann darum, dass Vermögensbestände in der Europäischen Union in ein Register zentralisiert werden sollten. Jetzt freuen sich viele, dass dieses Vermögensregister so nicht kam, aber der digitale Euro in Verbindung mit der digitalen ID, der ja wie gesagt alle Transaktionen, alle persönlichsten Bestandteile miteinander vereint und dann wiederum durch eine Behörde durchleuchten lässt, ist ja nichts anderes als dieses Vermögensregister, das uns sozusagen zum gläsernen Menschen macht. Also wir haben es jetzt auf eine andere Art und Weise, oder wir sind es auf eine andere Art und Weise kommen. Und um deine Frage zu beantworten, das genaue Datum, die genaue Initialzündung dazu, die kenne ich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass es im Zuge der ersten Diskussion des Vermögensregisters kam, weil da habe ich schon zum ersten Mal von einer Geldwäschebehörde gelesen, die zum europäischen Instrument der Geldwäscheströme und zur Überwachung dessen eingeführt werden soll. Wie denn der Name am Ende des Systems ist, das ist immer nochmal die andere Sache. Man drückt ja die Sachen gerne bewusst kompliziert aus. Ich nenne sie jetzt bewusst einfach. Ich nenne es den digitalen Euro. Aber in Fachkreisen nennt man das Ganze ja CBDC, also Central Bank Digital Currency.
Was denkst du, wie wird das Ganze in der Anfangszeit angenommen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute das cool finden werden. Dass viele Leute das sehr gerne annehmen. Und das werden, ne, das sieht man ja bei Wahlergebnissen beispielsweise jetzt hier auch bei mir in NRW, dass Schwarz-Rot quasi eine Mehrheit hätte. Ne, wenn das jetzt eine Landtagswahl gewesen wäre, war ja Kommunalwahlen. Wir sehen, dass die AfD fast ein verdreifachtes Ergebnis hat, ja, aber das ist mit roundabout 14,5%, glaube ich, waren es im Ergebnis, natürlich immer noch 85% weit weg von 100%. Dementsprechend, worauf ich hinaus möchte, ich stelle mir die Frage, wie viele Leute werden das System annehmen und wie viele werden es boykottieren? Hast du da eine Einschätzung? Oder gibt es da vielleicht irgendwelche Umfragen?
Ja, tatsächlich. Also es gibt eine Bundesbankumfrage, die entsprechend zeigt, und die Bundesbankumfrage ist allerdings schon 1,5 Jahre alt. Also ich glaube, die sieht heute noch etwas anders aus. Da haben wir ja auch schon gute Arbeit geleistet. Auch du klärst ja auch immer wieder zu diesem Thema auf. Ich halte es auch für absolut essentiell, dass jeder weiß, was hier kommt. Deswegen muss man so ein Thema auch immer wieder wiederholen, weil am Ende des Tages, wir müssen möglichst viele Menschen damit abholen, um die Akzeptanz zu bremsen. Ich sage, das ist nicht irgendein Geld. Das ist ein Kontrollinstrument, das man hier errichten will. Und um die Antwort zu geben, wie die Akzeptanz aussieht in dieser Bundesbankumfrage, da waren es ca. 51%, die das digitale Zentralbankgeld Also man muss es vielleicht anders aufteilen. Ein Drittel der Menschen würden es nicht akzeptieren, die würden es strikt ablehnen. Ja? Mhm. Wir hatten ca. 20%, die waren sich unschlüssig. Ja? Okay. Aber knapp 51% sagten, sie würden den digitalen Euro einfach so akzeptieren. Das bildet für mich auch die gleiche Kohorte ab wie in der Pandemie. Ja? Also es sieht so ein bisschen aus wie das kleine Stückchen, das Drittel der Menschen, in dem Fall waren es vielleicht sogar noch 25%, die sich strikt quergestellt haben.
Okay, welche Gefahren, die von dem Euro, digitalen Euro kommen, siehst du als die gefährlichsten an? Wir haben ja jetzt über ein paar schon gesprochen. Es werden ja Maximalgrenzen geben, keine Zinsen dafür geben. Man kann eine Inflation in beliebiger Höhe darauf setzen, speziell auch nur für ein Konto. Der Dominik hat mal wieder ein böses Video gemacht, da kriegt er mal 12% Inflation. Der Olli hat auch ein böses gemacht, kriegt er 10% Inflation. Jemand, der jetzt der Regierung nachspricht, der bekommt jetzt 0% Inflation. Solche Szenarien sind ja alle theoretisch möglich.
Absolut, also es gibt eine ganze Reihe an Funktionen, die jetzt in vollem Umfang zu beschreiben wäre, wahrscheinlich würde den Rahmen des Videos sprechen.
Das machst du halt im Buch,
ne? Genau, aber ich gehe gerne darauf ein, um mal einige Gefahren zu nennen. Das beginnt ja schon dabei, dass viele Menschen auch nicht mal wissen, dass das Geld auf dem Bankkonto ihnen nicht gehört, sondern dass es letzten Endes ein schlecht verzinstes bis ein zinsloses Darlehen an die Bank ist. Das heißt, ihr gebt euer Geld der Bank zum Arbeiten und wenn ihr Zugriff darauf wollt, die Bank aber in Schräglage gerät, dann kann die Bank über das sogenannte SAG-Gesetz, die Bail-In-Regelung, dafür sorgen, dass sie sich erstmal saniert über die Einlagen der Bank. Das heißt, eigentlich leiht ihr der Bank das Geld zu einem schlechten Zins. So, das heißt, in dem Moment gehört mir mein Geld auf dem Bankkonto schon nicht mehr. Und wenn man jetzt die Schritte mal auf den digitalen Euro ummünzt, dass nicht nur dein Geld auf der Bank dir nicht gehört, sondern dass hier Bedingungen dranhängen, zum Beispiel, dass dieses Geld programmierbar wird, dass dieses Geld sanktionierbar wird, dass dieses Geld offline verfügbar wird, dass dieses Geld mit der digitalen ID verbunden werden kann. Also wie gesagt, wir könnten das jetzt mit vielen Beispielen untermalen, das versuche ich in diesem Buch auch schön zu erklären, weil viele Menschen können sich nichts drunter vorstellen, wenn du über eine Programmierbarkeit sprichst. Eine Programmierbarkeit bedeutet am Ende, dass man dein Geld zum Beispiel mit einem Verfallsdatum versehen kann. Wir könnten sagen, am 1.1.2026 ist all dein digitales Eurogeld auf dem Bankkonto gelöscht. Punkt. Oder du konsumierst es. Warum sollte das eine Regierung tun, wenn sie in finanzieller Schräglage ist, wenn sie schlecht mit Geld umgeht, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, könnte man so die Konjunktur ankurbeln. Man könnte auch dem Ganzen keinen Zins geben. Auch das ist übrigens so definiert. Das heißt, der digitale Euro wird unverzinst bleiben, steht im Gesetz. Was auch drin steht, das muss man sich eigentlich vorstellen, was ich auch immer wieder krass finde, dass man es auch auf ein Stück Papier schreiben kann, ohne dass sowas einen medialen Aufstand gibt. Er ist nicht nur unverzinst, sondern er wird eine Obergrenze haben. Momentan redet man von 3.000 Euro. Das heißt, wenn du jetzt 100.000 Euro auf dem Bankkonto hast, dann fragst du dich, was soll ich denn mit einem digitalen Euro, wenn da nur 3.000 Euro drauf passen? Aber vielleicht wirst du nach einer Bankenkrise dankbar sein, wenn da noch 3.000 Euro drauf sind. Verstehst du? Und ja, das ist etwas, was ich eben mit großen Sorgen sehe, dass man sich solche Hintertürchen offen lässt, alles an Bedingungen zu koppeln. In der Schweiz arbeitet man sogar an einer sogenannten Wholesale und an einer Retail CBDC. Das heißt, am Ende gibt es ein Zweiklassengeld. Die großen Banken, die großen Industrien bekommen dann andere Bedingungen ans Geld gekoppelt als die Privatpersonen. Und in den USA, damit möchte ich auch mal aufräumen, weil das ist leider oft ein Trugschluss, den viele Menschen so nicht durchschauen, denken ja, dass Donald Trump dafür Sorge trägt, dass dort die CBDC nicht kommen. Das war ja auch eines seiner Wahlversprechen. Ja, in den USA wird es kein digitales Zentralbankgeld geben. Was aber in den USA stattdessen passiert ist, dass man dort auf die sogenannten Stablecoins setzt. Jetzt kommen wir schon wieder zu so einem bösen Fachbegriff. Was sind jetzt Stablecoins schon wieder, fragt sich ein 70-Jähriger, der da vielleicht auch gar keinen Zugriff mehr zum Internet hat. Stablecoins sind ein Abbild des Dollars, also letzten Endes nichts anderes als der Dollar, aber auf einer Blockchain. Und dieses Stablecoins haben dann entsprechend die Funktion, dass sie natürlich auch an Bedingungen gekoppelt sein können. Sie können auch programmiert werden, sie können auch sanktioniert werden und so weiter. Ja, also es ist im Endeffekt nichts anderes als ein Abbild des digitalen Euro, der halt dann eben an einer zentralen Einheit hängt, von einer Zentralbank abhängt. Im anderen Fall hängt halt ein privatwirtschaftliches Unternehmen hinten dran und es können sich einige korrupte Menschen noch die Taschen vollstopfen. Und ich möchte nur noch mal einwerfen, wir waren ja selbst im Donald-Trump-Wahlkampf und dass wir beide Donald Trump deutlich besser finden als den Joe Biden, ist uns, glaube ich, allen klar.
Na klar.
Aber dass Donald Trump sich die Taschen voll gemacht hat, kann man eben auch nicht abstreiten, ja, mit seinem Trump und Melania Coin und so weiter. Das heißt, dass in den USA eben das Ganze etwas anders verpackt sein wird, aber am Ende dieselbe Geschichte ist. Das sollte man eben auch im Auge halten. Deswegen sage ich, es ist eine globale Nummer. Es wird auch keine Möglichkeit übrig bleiben zu sagen, ich flüchte jetzt in die USA, dort geht's mir besser. Nein, wenn es ums Geld geht, ist das eine globale Nummer, die hier läuft. Und deswegen warne ich auch so laut, wir sollten uns nicht nur in Deutschland hier schützen, sondern wir sollten vor allem auch jedem darüber erzählen, was auf uns zukommt. Denn je mehr Menschen, jetzt komme ich auch zu der Antwort auf deine Frage, je mehr Menschen wissen, wie sie sich selbst verteidigen können, wie sie sich unabhängig machen können, wie sie sich unersetzbar machen können, desto mehr Menschen können eben den Kopf noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen. Und dafür habe ich immer so, als hätte ich das Buch für meinen Sohn geschrieben, was ich auch getan habe, ja, eine kleine Checkliste ans Kapitelende gepackt. In dem Fall nur mal ein kleines Beispiel, Checkliste für Louis Zukunft. Ich kann ja mal kurz reinschauen. Checkliste für Louis Zukunft und für deine Gegenwart. Errichte ein autarkes Notfallsystem, Nahrung, Wasser, Strom, Wärme. Nutze Balkonkraftwerke, Generatoren, Teelichtöfen und Notfallschlafsäcke. Lege Vorräte an, Konserven, Wasser, Brennholz, Thermokleidung, Medizin. Plane realistische Fluchtrouten und sichere Orte für den Notfall. Bereite Dokumentenordner vor, analog, Notfallkoffer, Spritkanister und Bargeld. Reaktiviere Kontakte in Ausweichregionen oder anderen Ländern. Werde handlungsfähig, körperlich, organisatorisch, mental. Baue deine Unersetzbarkeit auf, Handwerk, Landwirtschaft, Betreuung, Schutz, Reparatur. Ermögliche Tausch und direkte Versorgung abseits zentraler Bezahlungssysteme. Halte Gold und Silber in kleinen Einheiten für den täglichen Tauschbedarf und für das alltägliche Krisenszenario. Das ist jetzt ein Kapitel. Wir haben hier in dem Fall, muss man nochmal schauen, 12 Kapitel mit jeweiligen Lösungsblöcken. Das war jetzt eher etwas, was man vielleicht auch ohne an die Finanzen denken zu müssen, behandeln kann. Bis auf den Punkt mit Gold war das jetzt vielleicht sogar ein kleiner Prepper-Guide, wenn man so will. Aber wir haben das Ganze auch auf deine digitale Sphäre beispielsweise mit dem Buch, wo ich den Menschen zeige, wie schützt du dich auch, wenn du im Netz surfst, dass du nicht überall Spuren hinterlässt. Welche Messenger nutze ich? Was spreche ich wie? Es kann manchmal auch Sinn machen, sein Handy in einen gewissen Bag zu packen, der abschirmt, dass du nicht alle Gespräche von jedem mithören lässt. Ich hatte gerade erst...
Mittlerweile ja auch.
Ne? Ja, absolut. Ja.
Hast, dass doch, die, doch, ja. In ihren Sitzungen die Handys nicht mehr dabei haben müssen. Oder Wadefuhl war das, der so eine Holzbox gezeigt hat. Ich habe die gegoogelt, die kostet irgendwie 1.500 Euro. Die ist auch abgeschirmt und alles.
Ja.
Da gönnt man sich dann halt sowas für 1.000 Euro.
Kostet aber ja nichts, das sind ja unsere Gelder.
Genau, eben. Aber das ist genau der Punkt, den ich gerade im Kopf hatte, ausgeführt hast, dass du es dargelegt hast, was man schon machen kann. Und dementsprechend, Freunde, wenn ihr darüber alle ganz genauen Informationen wissen möchtet, die bekommt ihr nämlich im Dominik Kettners Buch. Wie gesagt, das kann jetzt vorbestellt werden bei den üblichen Buchhandlungen, genauso wie auch bei Amazon. Ich packe euch den Link dazu unterhalb des Videos rein. Und dementsprechend, ich danke dir recht herzlich dafür,
Dominik. Danke dir.
Das Schlusswort überlasse ich dir.
Ja, das ist lieb, Olli. Erstmal möchte ich natürlich sagen, dass es, ich sag mal, an jedem selbst liegt, was ihr daraus macht. Das Wissen ist frei zugänglich. Es ist nicht nur im Buch zu erhalten, sondern ich habe darüber ja schon zahlreiche Videos gemacht, auch schon mit dir gesprochen. Ich glaube nur, es ist jetzt letzte Eisenbahn. Wer jetzt noch nichts getan hat und immer noch zuschaut, bis dann das Wasser bei 90 Grad ist, wenn es jetzt bei 44 Grad schon langsam warm wird, der ist selbst schuld. Wir haben das Buch, wie gesagt, bewusst in alle Buchhandlungen gepackt, weil viele eben sagen, ich boykottiere zum Beispiel Amazon. Mir ist es am Ende des Tages egal, wo ihr es bestellt bei Amazon, werdet ihr das höchstwahrscheinlich am schnellsten bekommen, weil es dort natürlich auch im Logistikzentrum recht schnell verschickt wird, aber auch der Kopp Verlag und bei uns im Onlineshop und verschiedenen anderen Stationen wie Hugendubel, Thalia, Osiander ist es bestellbar. Nehmt das Buch, wenn ihr das Wissen schon habt, und schenkt es mal jemandem. Wenn ihr jemandem die Augen öffnen wollt, der noch nichts mit dem Thema zu tun hat, ich habe es bewusst nicht sehr plakativ oder sehr laut geschrieben, sondern wirklich sehr sachlich. Ich glaube, damit könnt ihr die Leute abholen, die ihr vielleicht so bisher noch nicht erreicht habt, weil sie sagen, die Videos von dem schaue ich mir sowieso nicht mehr an. Dann nehmt's, gebt es jemandem mal mit. Es ist auch ein schönes Buch, das in der Weihnachtszeit gelesen werden kann. Und ich glaube, gerade dann, wenn man so ein bisschen reflektiert, wie positioniere ich mich auch finanziell neu fürs nächste Jahr, ist das ein sehr, sehr wichtiger Ratgeber. Übrigens, vielleicht noch ein Satz zum Ende. Das Buch wurde ja auch rezensiert. Und zwar wurde es, da bin ich sehr stolz und dankbar drauf, ich habe gerade auch das Zitat zugeschickt bekommen, von Robert Kiyosaki, von Peter Hane und von Philipp Hopf. Robert Kiyosakis Zitat lese ich mal noch nicht vor, aber Peter Hane schreibt, Kettners Klartext ist ein warnender Weckruf, lesen und verschenken, damit keiner sagen kann, er habe von nichts gewusst. In dem Fall bedanke ich mich sehr, und dass du mir die Plattform hier gegeben hast, und bist natürlich auch gerne bald mal wieder bei mir eingeladen.
Sehr gerne, herzlichen Dank dafür. Danke, Freunde, fürs Zuschauen. Schreibt eure Meinung jetzt dazu rein. Seid ihr schon vorbereitet auf den kommenden digitalen Euro? Oder was macht ihr jetzt? Bis zum nächsten und ciao.
Ciao.